Die Frauen haben nach einer normalen Geburt, sind sie eine Stunde später nach Hause gegangen. Und nach Hause bedeutet Zeltunterkünfte. Mhm. Und das war natürlich ein Zustand, der eigentlich nicht akzeptabel ist.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Für diese Folge geht's auf die Bühne. Ihr hört hier den Mitschnitt des Notaufnahme-Live-Podcast-Events Frauengesundheit darf kein Luxus sein vom 7. Mai 2024. Meine Kollegin Anna Duschime sprach im Berliner Refugio mit der Hebamme Anja Betzold, der Gynäkologin Katharina Thies und mit Christian Katzer, dem Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. In der Folge geht's um die medizinische Versorgung von Frauen, auch am Beispiel Afghanistan und Gaza, wo Anja und Katharina für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz waren. Falls ihr den Mitschnitt nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Da findet ihr einen Link zum Videomitschnitt bei YouTube.
Wir werden in der heutigen Veranstaltung, das habe ich gerade schon angerissen, auch über die Themen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt sowie Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Wir wissen, dass diese Themen schwer zu verarbeiten sein können. Daher, wenn ihr vielleicht nicht so gut auf das Thema reagiert, ihr könnt kurz in euch gehen, rausgehen und dann gucken, wie sie oder ihr den Rest anhören wollt oder könnt. Jetzt steigen wir aber ein. Ich will nur kurz nochmal, dass du das vielleicht für uns einordnest, Christian. Ihr benutzt ja bei Ärzte ohne Grenzen den Begriff sexuelle und reproduktive Gesundheit, um verschiedene Aktivitäten zusammenzufassen. Was bedeutet das genau und was läuft da so zusammen? Also welche Bereiche sind damit auch gemeint vor allem?
Ja, erstmal Anna, dir auch herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass wir heute so, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind, um zuzuhören. Das ist natürlich für uns alle was Besonderes. Sonst sitzen wir ja im Studio und sind hinter Kopfhörern versteckt und sehen gar nicht, wer uns dazuhört. Und es ist total schön, das heute mal hier so live zu probieren. Wenn wir stolpern, dann können wir nichts rausschneiden. Von daher ist die Herausforderung eine andere. Aber zurück zu deiner Frage. Also letztendlich ganz logisch, Frauen haben andere medizinische Bedürfnisse als Männer, ja, erstmal als Einstieg. Und was auch noch wichtig ist, zum Anfang zu sagen, dass wir heute Abend oder prinzipiell auch in diesem Zusammenhang um die medizinischen Bedürfnisse von Frauen, sexuelle und reproduktive Gesundheit, dass wir da den Begriff Frau nutzen für Menschen mit weiblichen Geschlechtsorganen. Natürlich sind auch Intermenschen oder Menschen, die aus Frauen gelesen werden, für die trifft auch einige der Gesundheitsangebote oder Fälle, die wir heute besprechen, zu. Also das ist mal ganz wichtig zu sagen. Prinzipiell sind Aktivitäten, die wir unter dem Begriff sexuelle und reproduktive Gesundheit zusammenfassen, ja, alles, was Geburtshilfe, Schwangerschaftsvor- und Nachsorge betrifft, aber auch sichere Schwangerschaftsabbrüche, darüber werden wir heute sprechen. Es geht aber auch um Aufklärung zur Familienplanung, Schwangerschaftsverhütung, Empfängnisverhütung und den Schutz von sexuell übertragbaren Krankheiten. Außerdem bieten wir je nach Kontext halt auch noch einen Schwerpunkt zur Versorgung überlebender sexualisierter Gewalt an. Das betrifft dann oft nicht nur Frauen, aber natürlich besonders Frauen. Viele von uns kennen da die Zahlen. Und in einigen Ländern konnten wir auch Angebote zur Prävention und Behandlung von Brust- und Gebärmutterhalskrebs aufbauen und anbieten. All diese Bereiche brauchen natürlich extrem viel Aufmerksamkeit. Und gerade in Krisen- und Kriegsregionen gerät die entsprechende Versorgung oft ins Hintertreffen. Das werden wir heute nochmal ansprechen. Wie können wir das auch in solchen Kontexten gut anbieten? Und letztendlich ist für uns wichtig, dass wir Menschen jederzeit unabhängig von Geschlecht oder von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung unsere medizinischen Angebote zur Hilfe kommen.
Ja, dazu werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber weil du jetzt gerade Krisen und Kriegsgebiete angesprochen hast, wir haben was aus Gaza, was wir euch mal zeigen wollen, wie sozusagen die Lage vor Ort aussieht und warum Frauen und gebärende Menschen da eben besonders vulnerabel sind.
Im Gazastreifen Mutter zu sein ist schwer. Die Menschen hier haben keine Häuser, in denen sie sicher sind. Die meisten leben in Zelten, manche nicht einmal das. Sie haben vielleicht nur ein Stück Plastik, unter dem sie mit ihren Kindern leben.
Das Leben ist tatsächlich sehr schwierig für uns. Es mangelt an Essen und Trinken, Sitzmöglichkeiten und Unterkünften. Wir müssen auf dem Boden schlafen und haben keine Matratzen. Während meiner Schwangerschaft kam es zu Komplikationen. Es gab keine Pflegerin, dazu war es dreckig in der Umgebung. Als wir im Al-Emirati-Krankenhaus ankamen, fanden wir eine von Ärzte ohne Grenzen betriebene Station für Mütter und Kinder vor. Das hat uns positiv überrascht.
Das Krankenhaus ist überlastet. Es gibt jetzt dreimal so viele Geburten wie vor dem Krieg. Der Bedarf an medizinischer Versorgung ist groß und wir versuchen ihn zu decken. Unser Ziel ist es, unsichere Geburten in den vertriebenen Camps zu verhindern, Komplikationen nach der Geburt vorzubeugen und allen Müttern in Rafah eine sichere Entbindung zu ermöglichen.
Ärzte ohne Grenzen hat sich gut um mich gekümmert. Es gab noch 3 bis 4 weitere Frauen, die ähnlich wie ich an Schwangerschaftskomplikationen litten. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen haben uns in einen speziellen Bereich im Krankenhaus gebracht, wo wir übernachten können und regelmäßig kontrolliert werden. Wir sind jetzt seit 10 Tagen hier.
Was wir brauchen, damit Frauen und Mütter in Gaza unter guten Bedingungen gebären und ihre Babys sicher zur Welt bringen können, ist ein Ende des Kriegs.
Ja, in dem Video sehen wir ja, wie die Bedingungen oder kriegen einen kleinen Einblick, wie die katastrophalen Bedingungen für neue Mütter in Gaza sind und dass es eben an viel mangelt, um schwangere Frauen und jene, die entbunden haben, zu versorgen. Anja, du warst ja da. Wie war die Lage im Krankenhaus in Rafah? Was sind die Folgen der Kämpfe für die Frauen, für die Kinder? Wie ist die Versorgungslage vor Ort? Kannst du uns da so ein bisschen mit hinnehmen?
Ja, ihr habt das ja schon gesehen in dem Video ein bisschen. Die Lage da ist tatsächlich sehr katastrophal. Es sind 1,5 Millionen Menschen in Rafah jetzt auf einer Fläche von 64 Quadratkilometer. Von diesen Menschen sind 50.000 ungefähr schwanger. Und man rechnet mit 180 Geburten pro Tag. Es gab dieses Emirati Hospital, was ihr auch gerade im Video gesehen habt, ist die einzige Geburtsklinik, die es in ganz Gaza, am ganzen Gazastreifen noch gibt, die funktioniert. Und da hatten wir zu der Zeit, als ich da war, im Februar, bis zu 100 Geburten am Tag. 100 Geburten am Tag, das sind ungefähr 4 pro Stunde. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, was da für Verhältnisse sind. Es gibt 5 Kreisbetten in dem Krankenhaus. Es war ein Problem für die Frauen also jetzt mal ganz materiell gesehen. Es gab keine Materialien, wenig Medikamente. Es gibt vor allem keinen Platz. Dazu kommt natürlich noch, dass viele Frauen, die zu uns kamen, halt sehr traumatisiert waren. Die waren schon 2-3 Mal displaced, also mussten ihr Zuhause verlassen, haben teilweise die Männer, also die Papas von den Babys, irgendwie auf dem Weg verloren. Die sind nicht mehr dabei gewesen, die kamen traumatisiert. Viele entbinden sehr, sehr früh und haben premature Babys dann. Und alles das, was man nicht möchte, wie eine Geburt aussieht, so ungefähr. So, das kann man sich vorstellen, ist es dort. Und was haben wir gemacht?
Ja, genau. Wie sah denn dein Alltag sozusagen als Hebamme aus? Wie können wir uns so einen Tag irgendwie vorstellen?
Ja, kein Tag ist wie der andere natürlich. Und wenn Ärzte ohne Grenzen in ein Projekt geht, in ein Land geht, gehen wir jetzt nicht einfach hin und sagen, so, wir sind jetzt hier, wir übernehmen das mal, sondern wir besprechen das natürlich mit den Menschen vor Ort. Was braucht ihr? Also wo ist die Not am höchsten? Und dort war es so, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Platz für die Frauen nach der Entbindung. Die Frauen haben nach einer normalen Geburt, sind sie 1 Stunde später nach Hause gegangen, und nach Hause bedeutet Zeltunterkünfte. Und teilweise nach dem Kaiserschnitt sind sie halt auch nach 6 Stunden nach Hause gegangen. Und das war natürlich ein Zustand, der eigentlich nicht akzeptabel ist. Und da haben sie uns darum gebeten, dass wir uns um die Frauen kümmern. Und wir haben dann eine Wochenstation eröffnet mit 26 Betten. Das ist auch das, was ihr in dem Video nochmal gesehen habt. So dass wir die Frauen aufnehmen konnten nach der Geburt. Die sind tatsächlich teilweise 10 Minuten, nachdem sie ihr Kind bekommen haben, zu uns auf die Station gekommen.
Wie eröffnet man denn so schnell eine Wochenbettstation? Also ist es schon ein Raum im Al-Emirati-Krankenhaus, das ihr dann sozusagen dahin umbaut? Oder ist das wirklich...
Also das kommt immer drauf an. Zum Anfang war es halt ein Raum, ganz kleiner, aber da hatten wir nur so 4 Betten drin, und dafür haben wir ein mega super Logistikteam. Also Ärzte ohne Grenzen besteht ja auch aus ganz vielen Logistikern, zum Glück. Ja, die wissen, wie man sowas schnell aufbaut. Und wenn wir einen Platz kriegen, das war so semi-permanent, sagt man, so ein kleines Häuschen. Habt ihr auch gesehen, unten war noch Stein, aber an den Seiten sind halt Wände. Ja, und wir versuchen alles Mögliche vor Ort zu bekommen. um das relativ schnell aufmachen zu können. Ja, und wo Platz ist, ja, da wird es gemacht.
Du hast ja auch gerade angesprochen, dass die Frauen oder die Menschen, die da eben ankommen, in der Regel traumatisiert sind. Sie haben gerade oder erleben immer noch Krieg, sind aber in einer sehr vulnerablen Lage, weil sie eben entbinden müssen. Könnt ihr da gleichzeitig zu der sozusagen medizinischen Versorgung dann auch eine therapeutische Versorgung irgendwie leisten? Wenn ja, wie macht man das? Wofür entscheidet man sich, wenn man so wenig Ressourcen hat?
Ja, da sprichst du was Wichtiges an, weil genau das war eins unserer Hauptsachen tatsächlich auch. Auf der Wochenstation haben wir erstmal natürlich uns medizinisch darum gekümmert, dass es Mutter und Kind gut geht. Mhm. Wir haben sie alle einmal von Kopf bis Fuß durch untersucht und ihnen auch versichern, um ihnen versichern zu können, alles ist in Ordnung, im Moment ist alles gut. Aber was sie vor allem brauchten, war natürlich auch jemand, der sich einfach mal Zeit nimmt für sie und ihnen zuhört und einfach mal so ein bisschen die Sorgen mit ihnen teilt und einfach sagt, ich bin jetzt hier, ich habe Zeit und ich kümmere mich und ich höre mir einfach an, was du brauchst und ihnen einfach für eine kurze Zeit so ein bisschen Schutz zu geben und so dieses Gefühl zu geben, okay, da hier ist jemand, der gibt mir so ein bisschen Sicherheit für eine kurze Zeit.
Also das ist ja auch gerade nach der Entbindung, nach der Geburt ist man ja also auch voll mit Hormonen und sowieso, also selbst wenn man nicht in einem Kriegsgebiet wäre, geht es einem, glaube ich, nicht sofort so gut. Und ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. Wie fühlt sich das denn an, wenn die Frauen entlassen werden und man weiß, dass man sie eigentlich in eine instabile Situation entlässt und die Kinder eben halt auch?
Ja, wir wussten immer, dass das nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, was wir da haben, weil wir wollten die Frauen gerne auch ein bisschen länger bei uns behalten, weil wir dachten, jetzt seid ihr hier sicher und geschützt und bleibt doch noch ein bisschen, wenigstens einen Tag. Und die Frauen wollten tatsächlich relativ schnell auch wieder das Krankenhaus verlassen, weil sie wussten, das ist kein sicherer Ort. Das haben sie gelernt in den letzten Monaten, dass selbst Krankenhäuser nicht sicher sind und sie sind wirklich relativ schnell nach kurzer Zeit, nach ein paar Stunden wieder aufgestanden und gesagt, nee, sie gehen nach Hause, also in ihre Zelte. Das ist war immer ein furchtbarer Moment auch, weil wir nicht wussten, was passiert mit ihnen und wie ergeht's ihnen dann? Wie ergeht's der Mutter? Wie ergeht's dem Kind, wenn sie dann wieder zu Hause sind? Ja.
Rafa ist jetzt auch gerade wieder sehr in den Nachrichten. Habt ihr Kontakt zum Al-Emirati-Krankenhaus, zu den dortigen KollegInnen? Wie das, was aufgebaut werden konnte im Februar, steht es noch? Wie geht ihr jetzt mit der aktuellen Lage um?
Also im Moment ist es so, dass wir weiterhin Teams im Gazastreifen haben. Der Plan war, auch bevor jetzt die Evakuierungsaufforderung in Rafah kam, dass die Aktivitäten im Emirati-Krankenhaus an das Gesundheitsministerium zu übergeben. Das wird jetzt auch passieren morgen. Letztendlich ist es aber so, dass wir ganz klar sehen, dass diese Evakuierungsaufforderungen noch mehr Chaos verursachen, dass die Menschen letztendlich aufgefordert sind zu gehen, aber die wissen gar nicht wohin. Ja, und wenn jetzt wieder Perspektive, die wir heute haben, so ein bisschen von der schwangeren Frau, dann heißt es, okay, jetzt war ich hier gerade vielleicht in der Nähe eines Krankenhauses, wo mir hätte auch geholfen werden können. Und jetzt werde ich vertrieben, also nicht vertrieben, ich darf da nicht mehr sein. Wo gehe ich denn jetzt hin? Total unsicher. Und es ist nicht klar, wir gehen davon aus, dass die Gesundheitsversorgung und die Versorgung von schwangeren Frauen unter anderem weiter extrem reduziert wird, ja, weil die Leute halt in Richtung Al-Mawasi aufgefordert werden zu gehen. Auch dort haben wir eine Klinik, aber da haben wir nicht mehr die Kapazitäten, die wir im Emirati-Krankenhaus aufgebaut haben. Von daher ist, also ich wag's mal gar nicht zu sagen, aber die Lage wird jeden Tag schlechter und manchmal fragt man sich, wie denn das überhaupt noch schlechter werden konnte.
Diese Überleitung fällt mir total schwer, weil ich könnte jetzt noch, hätte jetzt noch viele, viele weitere Fragen, aber
wir können ja nachher einfach nochmal zurückkommen.
Genau, das stimmt. Das ist ja unser Podcast. Wir können das machen. Das stimmt. Okay. Also, wir möchten aber mal ganz kurz auf die Lage in Afghanistan blicken, denn hier hat das öffentliche Interesse so ein bisschen abgenommen in der letzten Zeit. Wir werden aber erstmal von einer afghanischen Gynäkologin hören. Es ist ein Bild und ein Audio im Hintergrund.
Das Leben ist für Frauen in Afghanistan sehr schwierig geworden. Wir werden aus allen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen und gezwungen, wie lebenslange Gefangene ohne Rechte zu Hause zu bleiben. Für uns ist alles verboten. Der Besuch von weiterführenden Schulen, von Kursen, Universitäten, der Bezug von Stipendien, der Gang zum Bazar, zum Park oder ins Fitnessstudio. Die mutigen afghanischen Frauen leiden. Aber wir kämpfen auch, um unsere Rechte und unsere Position in der Gesellschaft wieder zu erlangen.
of Afghanistan are suffering, struggling and fighting alone to regain their rights and positions back in the society.
Ja, mutige Frauen, indeed. Wie aussichtsreich ist diese Hoffnung sozusagen, dass die Frauen in Afghanistan diesen vorherigen Zustand wieder erreichen können? Was denkst du als jemand, der vor Ort war?
Ich war bis Juni 2022 in Afghanistan vor Ort. Seitdem hat sich für die Frauen die Situation nochmal verschlechtert, in dem Sinne, dass seit Dezember 2022 Frauen der Zugang zu höherer Bildung komplett verwehrt ist, sodass in der Zukunft es auch keine weiblichen Ärztinnen mehr geben wird. Die Frauen, die gerade das Studium beendet hatten, wurden dann nicht mehr zur Prüfung zugelassen. Die Frauen, die aktuell noch in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, dürfen tatsächlich auch noch weiterarbeiten. Ja. Aber für die Zukunft gibt es da keinen konkreten Plan, wie das weitergehen wird. Zumal Frauen in Afghanistan unter der Geburt, aber auch sonst nicht von männlichen Ärzten behandelt werden dürfen. Ne?
Also das wird ja die Versorgungslage auch nochmal dramatisch verschlechtern, wenn da mit einmal so viele Menschen, die da sonst sozusagen in dem System arbeiten, wegfallen. Wie sah denn deine tägliche Arbeit aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Also wir haben da mit zwei, teilweise auch drei internationalen Gynäkologinnen und dem Team aus afghanischen Gynäkologinnen und Hebammen zusammengearbeitet und haben am Tag so etwa 60 Geburten begleitet. Das war gut zu tun,
sportlich.
War aber ein sehr schönes Zusammenarbeiten. Wir haben da auch auf dem Krankenhausgelände gewohnt, haben an dem Schichtsystem teilgenommen und ja tags, nachts, wann auch immer wir gebraucht wurden, das Team dort unterstützt.
Wie kann ich mir, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wie kann ich mir denn so eine Schicht vorstellen? So, wann fängst du morgens an und wann hörst du auf? Sind das geregelte? Ich traue mich das gar nicht auszusprechen. Sind das geregelte Arbeitszeiten? Oder?
Die Schichten waren tatsächlich entweder tagsüber, waren die etwa 8 Stunden lang, oder die Nachtschichten waren 16 Stunden. Das galt sowohl für uns als auch für die nationalen Kolleginnen aus dem Grund, dass es nachts nicht möglich gewesen wäre, noch wieder nach Hause zu kommen nach einem Spätdienst, wie das hier so üblich ist, dann 22 Uhr, ja. Sodass dann der Nachtdienst tatsächlich 16 Stunden lang war und ja, wie sahen die Schichten aus? Man hatte manchmal eine Patientin nach der anderen, die einfach nur in den OP gefahren wurden und wusste manchmal nicht, welche von denen man zuerst dran nehmen sollte tatsächlich.
Wie ist das denn, wie wäre die Situation, wenn Ärzte ohne Grenzen nicht da wäre? Beziehungsweise anders gefragt, warum ist es denn wichtig, dass Ärzte ohne Grenzen da ist?
Das Geburtskrankenhaus in Khost gibt es seit 2011, wenn ich kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist. Und seitdem werden auch etwa die Hälfte der Geburten der ganzen Provinz in diesem Krankenhaus begleitet. Das heißt, ohne MSF wäre die Lage tatsächlich da noch wesentlich dramatischer. Man sollte dazu vielleicht auch erwähnen, dass die Gesundheitsversorgung auch vor dem August 2021 schlecht war und sich seitdem nochmal verschlechtert hat, in dem Sinne, dass Frauen keine Schwangerschaftsvorsorge, keinen Zugang dazu haben und dass auch der Zugang zu Krankenhäusern, zur Entbindung den Frauen teilweise deutlich erschwert ist.
Wie wird es denn sozusagen erschwert und vor allem auch durchgesetzt? Gibt es da Leute, die das kontrollieren oder die Straße? Also wie kann man sich das so plastisch vorstellen?
Afghanische Frauen dürfen sich nicht alleine von einem Ort zum anderen bewegen. Das bedeutet, dass sie dürfen auch nicht Auto fahren. Das bedeutet, sie brauchen jemanden, der sie fährt. Sie brauchen eine männliche Begleitperson, die ein Verwandter männlicher sein muss. Das darf jetzt nicht der Nachbar sein, der sie ins Krankenhaus fährt. Und letztendlich entscheidet dann eben auch die Familie oder diese männliche Begleitperson, wann und auch wohin die Frau dann gebracht wird.
Du hast aber jetzt gerade die Bewegungsfreiheit der Patientinnen angesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass man sozusagen mit einem Gespräch irgendwie was erreicht, nochmal deutlich macht, wie wichtig das ist, dass es dann irgendwie auch in die Familien und in diejenigen dann, also dass die Gespräche sozusagen dahin getragen werden, wo es dann eben auch notwendig ist, oder?
Das ist schwer zu sagen. Also wir hatten öfters Fälle, dass Patientinnen wirklich zu spät gebracht wurden. beispielsweise ein Fall, kann ich gerne erzählen, eine Patientin, die, ich glaube, über 24 Stunden zu Hause Krampfanfälle hatte, vermutlich aufgrund einer Präeklampsie, also einer Volksmund-Schwangerschaftsvergiftung, und dann nach diesen 24 Stunden eingeliefert wurde von der Familie, da war sie schon nicht mehr ansprechbar. Das Kind hat das tatsächlich dann noch überlebt. Diese Patientin hatte eine schwere Hirnblutung und ist dann später nach einigen Wochen in Kabul verstorben, weil es auch auch in Kabul niemand gab, der sie medizinisch weiter versorgen konnte.
Also sie wurde nach Kabul verlegt?
Sie wurde dann später verlegt, okay. Genau. Aber sie ist tatsächlich auch einfach zu spät gebracht worden.
Und wenn sowas passiert, wenn so ein Fall passiert, passiert dann irgendwie so ein, hat das irgendwie einen aufrüttelnden Effekt, dass man dann...
Den relativ ähnlichen Fall mit, glaube ich, der gleichen, das sind ja oft sehr große Familien, hatten wir ein paar Wochen später nochmal.
Und wie ist das denn für die afghanischen Kolleginnen, mit denen du arbeitest, halt auch eben auf der Station? Was berichten sie dir? Wie sehen sie die Situation? Wie schätzen sie das ein?
Das ist für die sehr schwierig. Ich, ganz genau kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil es für mich immer klar war, ich kann ja jederzeit wieder nach Hause gehen. Ich habe noch Kontakt mit mehreren Kolleginnen, mit denen ich zum Teil auch gut befreundet bin. Auch die Kollegin, die gerade da gesprochen hat, mit der bin ich auch gut befreundet. Wie ich schon gesagt habe, die Situation hatte sich noch mal verschlechtert. Eine Kollegin beispielsweise, die nebenbei noch Jura studiert hat, kann eben seit jetzt anderthalb Jahren nicht mehr dieses Studium fortsetzen. Auch die Bewegungsfreiheit in der Freizeitgestaltung hat sich verändert. Und mit Erlaubnis meiner Kollegin darf ich das gerne weitergeben, dass auch gerade so die psychische Gesundheit da sehr drunter leidet, dass man beispielsweise nicht mal mehr in den Park gehen darf als Frau.
Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das für uns so eine Selbstverständlichkeit ist, einfach aus dem Haus zu gehen. Man muss in der Regel niemanden um Erlaubnis bitten und kann eben machen, was man möchte. Und dann, was du vorhin auch gesagt hast, ist so unglaublich frustrierend. Dann studiert man die ganze Zeit und wird dann nicht zur Prüfung zugelassen. Also das hat ja auch so langfristige Folgen. Was wünschen sich denn sozusagen die afghanischen oder nationalen Kolleginnen, was wir hier vor Ort tun können? Was ist... Oder gibt es irgendwas, was wir tun können, außer spenden? Der erste dezente Hinweis.
Ich glaube, was die sich tatsächlich vor allem wünschen, dass man sie nicht vergisst.
Ja.
Dass man da weiter drüber spricht, dass man das immer wieder auch ins Bewusstsein der ganzen Welt trägt, dass die Situation dort sich halt immer weiter verschlechtert und Frauen, eine meiner Freundin das sagt, eigentlich halt wie Gefangene zu Hause behandelt werden. Ne?
Ja. Ja, wir lösen uns jetzt so ein bisschen von Afghanistan und von Gaza, werden aber weiterhin sozusagen über Gewalt gegen Frauen sprechen, denn es umfasst ja viele Aspekte. Also etwas, das Ärzte ohne Grenzen, glaube ich, immer wieder sieht oder erlebt, sind eben Formen sexualisierter Gewalt. Wir hatten das, glaube ich, bei der Veranstaltung Ohne Handy durch die Sahara, da ging es um sexualisierte Gewalt entlang der Fluchtrouten und in den Camps. Und wir werden jetzt gleich einen Eindruck aus Kanyaruchinya bekommen. Das ist in der Demokratischen Republik Kongo. Und genau, das spielen wir jetzt mal ab.
Viele Menschen leben hier unter Plastikplan, Männer und Frauen. Manchmal wachen Männer mitten in der Nacht auf, sie schneiden dann fremde Zelte auf und dringen in sie ein, um alleinstehende Frauen zu vergewaltigen. Auch wenn die Frauen im Wald nach Holz suchen, werden sie oft vergewaltigt. Mein Name ist Henriette Mbitsi. Ich bin eine Vertriebene, verheiratet und Mutter von 9 Kindern. Außerdem bin ich ehrenamtliche Gesundheitshelferin. Hier in Kanyaruchinya habe ich zusammen mit Ärzte ohne Grenzen begonnen, Frauen für die Gesundheitsversorgung nach sexueller Gewalt zu sensibilisieren.
Das ist ja nicht nur etwas, das war jetzt so ein beispielhaftes Video sozusagen aus der Demokratischen Republik Kongo. Das ist jetzt nicht nur etwas, was in DRC passiert, sondern wie wir wissen, leider weltweit. Wir haben gerade Henriette gesehen. Ihr wurde erst geholfen, jetzt bildet sie und sensibilisiert sie Leute. Ist das sozusagen eine Strategie auch von Ärzte ohne Grenzen, dass man sagt, so ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe?
Also Hilfe zur Selbsthilfe weniger, sondern eher so ein Peer-to-Peer-Ansatz, also letztendlich ist ja sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt erschüttert wirklich ganz viele Menschen. Ja, Zahlen sagen, dass eine von drei Frauen weltweit in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt erfährt. In vielen Kontexten ist das trotzdem sehr tabuisiert. Ja, da ist dann nicht ein großer Aufschrei und ich gehe jetzt zur nächsten Polizeiärztin, sondern das passiert mir und die Familien, dadurch, dass so stark unterdrücken, dann sogar noch ja eine Gesundheitsversorgung, beschuldigen eventuell die betroffenen Menschen selber. Und da hilft dann so ein Peer-to-Peer-Ansatz einfach, wo dann halt Menschen wie Sie durch die Gegend gehen und sagen, hey, ich habe das gehört. Es gibt ja dann doch immer so Geschichten in den Dörfern oder in den gerade in Camps oder so, ja, wo dann halt auf so einer Vertrauensebene, hey, mir ist das auch passiert, ich weiß nicht, was dir passiert ist, oft fängt man ja so, ich weiß gar nicht, was dir passiert ist, aber falls dir sowas passiert oder passiert ist, dann könntest du zum Beispiel das und das machen, könntest mit mir sprechen, könntest du zu den Ärztinnen gehen, ja, um einfach aufzuzeigen, ohne zu diskriminieren, ohne zu sagen, hey, das ist dir doch passiert, weil das vielleicht eine Anklage ist. Und gleichzeitig ist es aber natürlich in vielen Kontexten, weil es oft auch häusliche Gewalt ist, oft auch Grund für sexualisierte Gewalt, wo wir die Teams halt ganz klar sensibilisieren müssen, ja, auch Verdachtsmomente zu sehen, darauf reagieren zu können, sichere Räume zu haben, wo wir sagen, okay, komm du doch mal, dir geht's vielleicht gar nicht gut, möchtest du noch mal darüber sprechen, einen Raum zumachen, um einen geschützten Raum zu geben, die Zeit zu haben für die Teams halt. Da haben wir, wenn wir jetzt über diese ganzen vielen Geburten sprechen zum Beispiel, ja, da passiert ganz viel. In dem Moment halt innehalten können, als Team sagen, Moment, hier stimmt was krass nicht. Und diese Momente erkennen, dann die Räume haben. Eventuell auch in einigen Ländern arbeiten wir mit zum Beispiel mit Polizei zusammen, mit AnwältInnen, um da auch den Rechtsweg zu ermöglichen. Und das ist extrem wichtig auf der einen Seite. Zum anderen ist natürlich überhaupt die medizinische und psychologische Unterstützung ganz wichtig. Ja, wirklich darüber zu sprechen, was ist passiert, eine Notfallversorgung anzubieten, ja, als auch, ja, hatte ich vorhin schon mal gesagt, Schutz vor Infektionskrankheiten, Schutz vor ungeschollten Schwangerschaften und dann halt auch die ja mentale Gesundheit mitzudenken, weil es einfach klar ist, es kann sich jede und jeder von uns vorstellen, dass so ein Übergriff extreme Folgen hat für jede Person.
Ich frage mich halt, wie das ist, weil du gerade angesprochen hast, manchmal ist das auch sozusagen, auf Englisch sagt man Intimate Partner Violence, also das passiert im eigenen Haus, in der eigenen Familie, gerade wenn es so tabuisiert ist, wenn man nicht wirklich irgendwie zur Polizei gehen kann und die Person anzeigen kann, was im Übrigen in Deutschland auch nicht sehr leicht ist, muss man auch nochmal sagen. Was können denn Frauen wie Henriette zum Beispiel oder Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen in diesem Fall machen? Also können sie dann, wie könnt ihr mit der Polizei so zusammenarbeiten, dass dieser Täter zum Beispiel gefunden wird und aus der Familie genommen wird? Also wie kommt das dann zum Beispiel auch bei der Bevölkerung an? Ist es nicht zu disruptiv auf eine Art oder? Weißt du, was ich meine?
Ja, also brauche ich mit der Frage abzielen. In vielen Kontexten, also Polizei war jetzt, also zum Beispiel ein Beispiel aus Zimbabwe, ja, wo wir das sehr gut mit Polizei zusammenarbeiten konnten. Ja, und das, aber wenn ich dann zum Beispiel an die Arbeit in der Zentralafrikanischen Republik denke, für die ich ja lange verantwortlich war, da gibt es die Möglichkeit nicht, sondern da geht es wirklich eher darum, Räume zu schaffen, wo dann betroffene Menschen, oft, sehr, sehr oft Frauen, hingehen können, ohne dass es auffällt. Ja, dann können die halt zu Henriette gehen und mit ihr sprechen, dann sagen sie, ach, ich habe wieder einen Arzttermin, vielleicht mit einem Kind, was sie sowieso, ja, da gehe ich jetzt mal hin und dann ist das halt die Unterstützung in dem normalen Bereich, sozusagen der ganz normale Eingang, da fällt keinem aus der Community auf, wo sie denn hingeht. Ja. Und das sind dann oft die Räume, die geschaffen werden, wo es, ja, wo dann halt auf die individuelle Frau, auf den Menschen eingegangen werden kann, in einem sicheren Kontext, wo sie sich nicht gefühlt hat, oh, ich kann nicht zu der Klinik gehen, weil da steht ganz groß Sexual and Gender-Based Violence drüber. Ja. Da kann ich gar nicht hingehen, sondern es ist die ganz normale Untersuchung, das Kind wird geimpft und wir geben halt einen Folgetermin zu der Impfung und alle Beteiligten wissen, was der nächste Termin ist. Mhm. Aber halt
die Frau wird nicht weiter stigmatisiert,
genau, sozusagen. Genau, und es nicht weitertragen muss, sozusagen. Ja? Ja. Das ist halt vor allen Dingen dann in Kontexten, wo es halt oft keine rechtliche Strafverfolgung gibt oder geben kann.
Wie helft ihr denn Überlebenden konkret, abgesehen jetzt von der Versorgung, die du gerade genannt hast? Gibt es noch weitere Hilfen, die ihr ihnen anbieten könnt als Ärzte ohne Grenzen?
wenn wir die medizinische Versorgung, die extrem wichtig ist, ja, daraus lassen, ist halt diese psychologische langfristige Unterstützung. Und auch da ist wieder dieses Peer-to-Peer total wichtig, ja, dass wir wissen, dass ja mit dem psychologischen Traumata, sowohl mit dem körperlichen oft, aber auch mit dem psychologischen Traumata, man der betroffene Mensch leben wird und Unterstützung brauchen wird, vielleicht auch in Momenten, wo wir nicht mehr da sind. Und dadurch, wenn so ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufgebaut wird, da ist die Garantie größer, dass auch in einem Jahr oder zwei oder fünf Jahren noch psychologische Unterstützung da sein kann.
Dass es noch fortgeführt wird, ne? Und nicht erst damit oder nicht damit endet, wenn sozusagen die Mitarbeitenden weg sind. Ich bin heute die Frau für die Überleitung, merke ich, ne? Ich habe jetzt schon wieder eine neue Überleitung
zu einem anderen Thema. Okay, dann.
Es geht jetzt um Schwangerschaftsabbrüche. Das sind alles heute keine leichten Themen, nichts, wo man irgendwie einen Witz machen kann. Also lasse ich es auch. Die meisten denken beim Thema Schwangerschaftsabbrüche auch vor allem an sexualisierte Gewalt als zentrale Ursache. Es ist aber wichtig zu betonen, dass Frauen aus den verschiedensten Gründen Schwangerschaftsabbrüche benötigen. Anja, du als Hebamme hast da ja auch nochmal einen besonderen Einblick. Ihr nehmt ja auch sichere Schwangerschaftsabbrüche vor. Was sind deine Erfahrungen? Was ist wichtig zu beachten? Und weil Christian vorhin auch so eine Form von kultureller Sensibilität angesprochen hat, jetzt in DRC, was für eine Rolle spielt das in deiner täglichen Arbeit, in den Einsatzgebieten, in denen du warst?
Ich glaube, was man als erstes dazu wissen muss, um vielleicht noch mal ein bisschen auszuholen, um zu verstehen, in was für einem Dilemma Frauen in der Welt stecken, ist, und da habe ich gerade den letzten UN-Bericht von April gelesen, und da wird davon wirklich ausgegangen, dass das muss man sich wirklich mal vorstellen, ein Viertel aller Frauen nicht das Recht hat, Nein zu Sex zu sagen, wenn der Partner das fordert. Ein Viertel aller Frauen, also jede vierte Frau, als erstes, und als zweites, dass jede zehnte Frau nicht in der Lage ist, selber ein Verhütungsmittel zu wählen. Und da geht es gar nicht darum, welches Verhütungsmittel, sondern ob überhaupt ein Verhütungsmittel gewählt werden kann. Und das ist auch was ich in meinen Einsätzen auch erlebt habe in Ländern, dass Frauen tatsächlich, die müssen oft, wenn sie eine Verhütung wählen, müssen sie ihre Männer mitbringen. Ja, die müssen einverstanden sein damit, dass diese Verhütung durchgeführt wird. Und das ist schon meistens das erste Dilemma, in dem sie stehen. Und weil manche das vielleicht nicht wollen oder nicht ablehnen, und tatsächlich auch Frauen kommen, die sagen, okay, gibt's irgendeine Variante, dass das keiner mitkriegt, und deshalb zum Beispiel so 3-Monats-Spritzen sehr beliebt sind, ne, weil das keiner merkt, das ist eine Spritze und ja, ne, sie können das machen, was allerdings natürlich auch wieder die Frau in eine schwierige Situation bringt, ne, weil sie und uns auch, ne,
natürlich.
Aber das, finde ich, muss man verstehen, warum es, wenn man sich also so das wirklich vor Augen führt, dann weiß man, wie es so ungewollten Schwangerschaften kommen kann. Ja, man kann nicht einfach sagen, ja, sollen sie verhüten. Ja, also das ist wirklich sehr schwierig. Das heißt, sie kommen mit diesen ungewollten Schwangerschaften, und wir haben die Chance, ihnen ein bisschen Selbstbestimmung über ihren Körper zurückzugeben damit. Ja, und das finde ich total wichtig, und deswegen machen wir das auch. Und wir wissen, dass bis zu knapp 30.000 Frauen und Mädchen pro Jahr an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen sterben.
Weltweit?
Ja.
30.000?
Ja, fast. Also ich glaube, es waren so 29.000. Es wechselt immer mal wieder, aber das sind sehr, sehr viele, und das sind die sterben. Es gibt ganz viele, die mit Komplikationen davon gehen, und wir wissen auch, wenn wir uns in die Jahrhunderte angucken, dass Frauen, wenn sie kein Kind haben möchten, dass sie Wege und Mittel finden, um das zu verhindern. Das gibt es schon immer. Dann passiert es eben, dass sie unsichere Schwangerschaftsabbrüche machen, die dann halt tatsächlich auch den Tod zum Folge haben können. Und deshalb setzen wir da ein und sagen, wir bieten sicherer an mit unserer Unterstützung.
Genau, also vielleicht nur mal, um das noch zu bekräftigen, ja, was du gerade sagst, und einfach, ja, ungewollte Schwangerschaften sind, diese Komplikationen sind bis zum Tod, ja, und die Frauen wissen das oft, nehmen es trotzdem in Kauf, und letztendlich sind unsichere Schwangerschaftsabbrüche einer der Hauptursachen für Müttersterblichkeit, ja, und aber die einzige, die fast komplett verhindert werden kann. Ja, also die 30.000 Todesfälle im Jahr, die sind extrem runterreduzierbar auf einen kleinstelligen Bereich. Es gibt auch bei medizinisch durchgeführten und chirurgisch durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen ein Risiko. Ja, das ist da. Aber das ist im Promillebereich von der Zahl, die wir gerade gehört haben. Und das ist das, was uns da einfach aufregt und total am Herzen liegt, um das genau zur Verfügung zu stellen, ein sicherer Weg, um ungewollte Schwangerschaften abbrechen zu können und damit das Leben der Frau zu retten, zu schützen.
Was muss denn passieren? Also wenn man das jetzt so runter reduzieren würde auf so drei Forderungen, so drei Sachen, die passieren müssen, damit wir das reduzieren können. Also wie, ich glaube, viel ist auch sozusagen ein Umdenken, das irgendwie stattfinden muss. Ich glaube, das ist so die schwierigste Aufgabe, weil das wahrscheinlich am längsten dauert.
Es ist ein schwieriges Thema, aber du hast das auch schon angesprochen mit der, also diese kulturelle Sensibilisierung. Natürlich müssen wir aufpassen, wir greifen jetzt ja nicht in Kulturen ein und wir können die auch nicht verändern und das ist auch nicht unsere Arbeit, aber wir können versuchen, durch unsere Arbeit halt so vielleicht ein bisschen diese Selbstbestimmung für die Frauen wieder zu fördern, ja, und für ihren Körper, ja.
Ja, das Recht auf Gesundheit. Genau. Ja, also ich glaube, da würde ich anfangen, das Recht ist wirklich ein Recht auf Gesundheit, auf Unversehrtheit des Körpers. Ja. Ich glaube auch in vielen Ländern, also es gibt ja immer wieder diese Beispiele, dass es total absolut 100%, 1000% verboten ist und das alles illegal ist, aber in ganz vielen Ländern ist es gar nicht der Fall. Sondern da gibt es sehr wohl auch rechtlich eigentlich einen Zugang zur Schwangerschaftsabbruch. Und in den meisten Ländern ist es halt eingeschränkt auf, wenn das Leben der Mutter und oder des Kindes oder beiden gefährdet ist. Und aus medizinischer Sicht ist halt ein unsicherer Schwangerschaftsabbruch eine Gefährdung des Lebens der Mutter. Und dadurch ist oft da die Möglichkeit, in ganz vielen Ländern auch einen sicheren Schwangerschaftsabbruch medizinisch vorzunehmen und da sozusagen die Hemmschwellen abzubauen und aufzuklären. Also da wünsche ich mir noch viel mehr Arbeit, weil es nicht unbedingt nur auf medizinischen Bereich ist, sondern halt auch der gesetzliche Rahmen schon dafür da ist, das so auszulegen. Und da braucht es dann halt die Courage der MedizinerInnen, diesen Gesetzesrahmen im Interesse der Frauen zu nutzen.
Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das halt auch schon sozusagen eine Gefährdung der Frau und des Kindes konstituiert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussion in Deutschland, das verläuft auch immer sehr schnell in Richtung, wenn es nur in einem Extremfall sozusagen ist, das irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, darüber zu sprechen, so offen darüber zu sprechen. Ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wenn wir dieses Umdenken überall sonst auch haben wollen, dann müssen wir auch hier sozusagen auf die Diskussion schauen, auf die Art und Weise, wie wir sie führen. Es wird, glaube ich, oft nicht verstanden, dass es einfach eine basisgesundheitliche Versorgung ist, die jeder Frau zur Verfügung stehen sollte und über die jede Frau eben selbstständig und autonom entscheiden sollte. Da haben wir auf jeden Fall überall noch viel, viel zu tun. Wir haben jetzt über Nothilfe und akute Versorgung für Frauen gesprochen und ich frage mich immer, wie man vor Ort in den Ländern eben auch so eine nachhaltige Perspektive und Versorgung sicherstellen kann. Also Ärzte ohne Grenzen, da ist ja auch immer relativ viel Fluktuation, also im Sinne von, dass man irgendwie in einem einen Einsatzgebiet ist und dann ist man später in einem anderen. Wir haben über diesen Peer-to-Peer-Ansatz gesprochen, der sozusagen sicherstellt, dass Informationen nicht verloren gehen und das Wissen immer weitergegeben wird. Aber inwiefern kann denn Ärzte ohne Grenzen sein Wissen an lokale MitarbeiterInnen weitergeben? Und was sind die langfristigen Perspektiven für die Patientinnen in den Projekten?
Also ich kann gerne schon mal was dazu sagen. Und zwar gibt es im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe ganz bestimmte Programme von MSF, Ultraschalltraining. Es gibt ein Lehrprogramm zu sexuell reproduktiver Gesundheit, was man eben den nationalen Mitarbeitern, sowohl Ärztinnen als auch Hebammen, anbieten kann. Die sind unterschiedlich lang, teilweise 5 Tage, teilweise 1 Monat und wirklich sehr fundiert, um dann die Mitarbeiter eben auch, denen das ein bisschen mit auf den Weg zu geben, wenn man dann selbst nicht mehr vor Ort ist, können die dann weiterhin die Versorgung leisten.
Ne? Ja, vielleicht nochmal, also letztendlich ist es ja auch so, dass 90% unserer Mitarbeitenden lokal rekrutiert sind. Ja, wenn wir halt von einem Krankenhaus im Gazastreifen sprechen, dann sind da sogar mehr als 90% der Mitarbeitenden PalästinenserInnen. Wenn wir von einem Krankenhaus in der Zentralafrikanischen Republik sprechen, dann sind da sehr wahrscheinlich 90% der Mitarbeitenden aus der Zentralafrikanischen Republik. Und damit ist sozusagen eine Aus- und Weiterbildung, die wir permanent machen, um halt die bestmögliche Versorgung unserer PatientInnen zu ermöglichen, das, was wir da lassen. Ja, Ärzte ohne Grenzen, wir entscheiden ja, wo wir arbeiten, nach Bedarf und unseren Mitteln letztendlich und sind dadurch auch gezwungen, halt Versorgungseinrichtungen wieder zu schließen, weil wir den Bedarf anders einschätzen oder die Mittel woanders brauchen, was aber nicht heißt, dass es da gar keinen Bedarf mehr gibt. Ja, und dann ist oft in Versuch mit Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitsministerien oder anderen Organisationen Gesundheitseinrichtungen zu übergeben. Ist aber nicht immer, also ich will das gar nicht total schönreden, ist nicht immer die Möglichkeit da, ist nicht immer der Fall, sodass das trotzdem das Wissen von den Mitarbeitenden, die mit uns für die Zeit gearbeitet haben, weiter da ist und das dann in anderen Einrichtungen genutzt werden kann. Und deswegen sind dann wieder zurück zu diesen Peer-to-Peer-Sachen, gerade bei der psychologischen Unterstützung, die sind dann halt doch da vor Ort, weil die Menschen halt dort leben und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da wegziehen, halt viel geringer ist, dass wir uns als Organisation da zurückziehen.
Verstehe. Und ich frage mich aber insgesamt diese Peer-to-Peer-Angebote, das finde ich, so ist eines der für mich prägnantesten Beispiele. Wird das generell denn gut angenommen oder ist das am Anfang, wird das relativ skeptisch beäugt? Wie lange dauert das so ein bisschen, bis man da sozusagen Fuß fassen kann? Habt ihr da auch Erfahrungswerte, Anja?
Also ich glaube, das kommt auch immer drauf an, erstmal in welchem Land du bist, wie sie es gewohnt sind, aber es kommt immer auch auf deine eigene Persönlichkeit drauf an. Also wie kommst du dahin? Ja, kommst du dahin und sagst so, okay, das macht ja alles nicht richtig, ich zeige euch mal, wie es geht. Oder guckst du erstmal, wie macht ihr das und beobachtest das und bist eine von ihnen und dann, dass sie dich erstmal auch überhaupt akzeptieren und mit aufnehmen und dann ist das wirklich ein Austausch auf Augenhöhe. Das ist ja nicht, dass wir ihnen sagen, die können teilweise Sachen viel, viel besser als ich sie kann. Ja, und es ist so ein gegenseitiges Lernen auch und dann sehen sie vielleicht, ah ja, aber hier brauchen wir noch Hilfe und dann können wir das vielleicht leisten und dann bilden wir auch bei diesem Peer-to-Peer auch irgendwie so Mentoren mit aus, ne, die das dann übernehmen und dann weitergeben können an ihre Leute, wenn wir nicht mehr da sind.
Ja, ich glaube auch, also das Video mit Henriette hat mich sehr berührt. Ich komme ja auch aus Rwanda, wie ich ungefähr bei jeder Veranstaltung betone. Es tut mir leid. Und das erinnert mich auch an vieles, was ich früher in Rwanda immer gesehen habe von Mitarbeitenden, von Ärzte ohne Grenzen, aber natürlich auch von anderen NGOs. Ich frage mich trotzdem, wir haben vorhin über wie deine Schicht sozusagen aussieht, über deine Freundschaft mit der afghanischen Gynäkologin, mit den mit den Mitarbeitenden, mit denen ihr auch dann sozusagen nicht immer, aber oft dann auch nicht nur arbeitet, sondern auch irgendwie zusammenlebt. Was bedeutet euch die Arbeit persönlich? Also was nehmt ihr mit, wenn ihr Feierabend habt sozusagen? Was sind die Gedanken, die so in eurem Kopf kreisen? Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch kurz erzählen, wie ihr überhaupt dahin gekommen seid. Es ist jetzt ja auch kein selbstverständlicher Werdegang. Also dafür muss man sich schon entscheiden, finde ich, weil es ja schon auch mit vielen Entbehrungen, glaube ich, kommt. Aber es scheint sich auch zu lohnen. Ich habe noch nie jemanden im Podcast gehabt. Oder ihr sucht die Leute sehr gut aus. Ich muss noch drüber nachdenken. Aber ich habe noch nie jemanden im Podcast gehabt, der gesagt hat, ja, aber es ist auch echt scheiße manchmal. Also.
Ja, dann mach ich das jetzt mal. Also manchmal ist das echt scheiße.
Okay, scheiße. Das ging schnell. Dankeschön. Danke, dass ihr alle da wart. Das war die letzte Live-Podcast-Folge. Nein. Was bedeutet euch denn die Arbeit persönlich? Was motiviert euch sozusagen, diese Arbeit zu machen?
Ich bin jetzt im Gegensatz zu euch beiden noch hier die Jüngste, glaube ich, in der Runde. Aber ich würde sagen, dass jeder Einsatz, insbesondere natürlich der in Afghanistan, aber eigentlich jeder Einsatz mich einfach so ein bisschen auch verändert hat als Person. Und man kommt irgendwie als anderer Mensch zurück. Ja, gerade die afghanischen Frauen, die sind unglaublich stark. Die sind in einer sehr unglaublich schwierigen Situation und finden trotzdem immer noch irgendwie was Kleines, Schönes. Die freuen sich dann darüber, mit ihren Kolleginnen zu sitzen und Tee zu trinken, weil es halt sonst einfach keinen Ort gibt, wo man das machen kann. Und dann freuen sie sich wirklich über Kleinigkeiten und das nimmt man dann halt irgendwie so ein bisschen mit in den Alltag hier und das verändert einen. Im guten Sinne.
Ja, im guten, ja. Ich würde sagen, wie ist das bei dir, Anja?
Ja, das habe ich auch in allen Einsätzen eigentlich erlebt und dass man denkt, die Menschen haben so wenig und sind so trotzdem so glücklich und sehen einfach in allem noch immer was Positives. Selbst die Frauen im Gaza, wo du wirklich dachte, sie waren auch verzweifelt teilweise, aber sie haben trotzdem, als sie das neue Baby in der Hand hatten, oft gesagt, ja, vielleicht hat dieses Kind eine bessere Zukunft und wird in Frieden aufwachsen und konnten halt auch darüber, also sich freuen und lachen. Und das ist so toll, sowas zu sehen und mitzunehmen, auch wenn die Arbeit, also vielleicht nicht scheiße, aber sie ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, wenn wir arbeiten da. Aber es gibt einem auch so wahnsinnig viel wieder zurück. Ne? Also,
das glaube ich. Wie ist es bei dir, Christian?
Ja, vielleicht nochmal auf dieses Scheiße zurück. Natürlich gibt es Situationen, wo einfach medizinisch in anderen Kontexten, wenn man in einem anderen Kontext wäre, medizinisch wir mehr machen könnten. Mhm. Ja, und aufgrund der Limitierungen, die wir selber haben, ja, weil wir halt nicht alle Diagnostikergeräte haben und nicht alle Voruntersuchungen jetzt in den nächsten 20 Minuten machen können, um dann eine Entscheidung, sondern da ist eine Patientin vor einer behandelnden Person und dann muss halt klinisch eine Analyse gemacht werden und natürlich wäre es besser, da nochmal noch ein Blutbild machen zu können oder das abklären und nochmal einen SpezialistIn anrufen und eine zweite Meinung hören. Alles, was in einem europäischen Krankenhaus gang und gäbe wäre, funktioniert nicht immer und das frustriert extrem teilweise, weil wir könnten jetzt was machen und die Person hier wird mit dieser Krankheit umgehen müssen, eventuell versterben. Weil das nicht zu verhindern ist in dem Moment. Ja. Und es ist extrem frustrierend und es ist frustrierend für alle an so einer Behandlung Beteiligten. Ja. Und um dieses Wissen, das ist manchmal das, wo es dann halt auch in den Teams dann Diskussionen gibt, okay, was können wir anders machen, was können wir besser machen? Klare Forderungen immer wieder, ja, wir bräuchten eigentlich mehr Diagnostika, wie kriegen wir das hin? Ja, da kann ich nur einen kleinen Hinweis zum Beispiel zu diesen Time for Five Campaign, die wir gerade machen, da gibt es ein Diagnostik-Tool, das super funktioniert, um sehr schnell, sehr einfach Diagnostika zu machen, wo die Behandlung einfach extrem teuer ist. Ja? Und so eine Sachen kann man dann positiv umdrehen, weil es gibt Forschung, die viel zu wenig von den großen Multinationalen, aber da gibt es Sachen, das hat sich wahnsinnig verändert in den Jahren, in denen ich mit Ärzten und Ärzten arbeite. Wir können viel, viel mehr anbieten. Die Qualität von dem, was wir anbieten, ist besser geworden. Auch weil wir uns als Organisation dann schon kritisch hinterfragen, sagen, hätten wir an der Stelle was anders machen können? Und was lernen wir aus der Behandlung, die wir vielleicht da nicht zufriedenstellend abschließen konnten, um es dann für zukünftige Patienten besser zu machen? So.
Ich finde auch, also mich hat niemand gefragt, aber ich kann euch sagen, was ich finde, was sich zum Positiven verändert hat. Und zwar, wir haben das vorhin schon besprochen, dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Du hast es auch vorhin angesprochen, dass es auf Augenhöhe, dass die Begegnungen auf Augenhöhe passieren müssen, dass man nicht sozusagen als Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen oder meinetwegen von anderen NGOs nicht dahin fährt und dann sozusagen von oben herab doziert, was gemacht wird. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es vor 30 Jahren auf jeden Fall anders war. Und das ist, finde ich, total schön zu sehen, bei all den Projekten, über die wir jemals in Notaufnahme, aber auch in anderen Veranstaltungen gesprochen haben, wie selbstverständlicher es wird, dass man sich tatsächlich auf Augenhöhe begegnet und dass es nicht dieses so ein bisschen White Saviorism-mäßig, wir wissen es besser, wir retten es. Das finde ich total schön. Und dann muss ich auch, wie gesagt, nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass in jeder Folge wurde bisher immer was Positives irgendwie doch mitgenommen, sozusagen eine Freundschaft, die unter sehr widrigen Umständen entsteht oder ein Kontakt, der lange gehalten wird oder eben solche Geschichten wie Henriette, die selber Hilfe in Anspruch genommen hat und jetzt anderen Leuten hilft. Und das freut mich immer so ein bisschen, weil ich sehr cheesy bin, wie wir alle wissen und immer was Positives und Lebensbejahendes hören will am Ende einer manchmal so hoffnungslosen Lage und Lagebericht. Aber es ist ja ganz schön, finde ich, zu wissen, dass es immer noch Leute gibt, die bereit sind, weiterzumachen und die zum Teil dann auch eine Kraft haben, die man sich vielleicht angesichts von so viel Leid nicht vorstellen kann. Christian, ich weiß nicht, ob du was sagen willst.
Willst du noch mal eine positive Zahl hören vielleicht zum Schluss?
Oh ja, gerne. Zahlen mag ich auch.
Also, dass Ärzte ohne Grenzen im Jahr 22 50.000 sichere Schwangerschaftsabbrüche anbieten konnte, durchgeführt hat, das finde ich was Positives. Das ist definitiv viel mehr als vor einigen Jahren noch.
Das stimmt. Und wir werden jetzt zum Abschluss, weil ich möchte doch nicht auf eine Zahl enden, wir werden zum Abschluss noch einmal von der afghanischen Gynäkologin hören und dann können wir nämlich sozusagen die Fragerunde hier für Sie und für euch eröffnen. Aber unser inhaltlicher Abschluss bildet dieses, wie ich finde, sehr schöne Zitat, was wir jetzt hören.
I cannot predict the future. I will continue serving like this and working hard.
Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber ich werde mit meiner Arbeit weitermachen und mit aller Kraft gegen die Probleme und Nöte bei uns im Land ankämpfen. Für die junge Generation, insbesondere die Mädchen, will ich dabei ein Vorbild sein. Ich will sie motivieren, nicht aufzugeben und für ihre Träume zu kämpfen, auch wenn die Zukunft dunkel erscheint. Ich hoffe, dass wir eines Tages diese Dunkelheit überwinden und in einem friedlichen und freien Afghanistan leben werden. Ich wünsche mir, dass wir unsere Träume verwirklichen und dass die Mädchen in unserem Land glänzen, auf jede Art, die ihnen gefällt.
I wish that the girls of my country shine in any field they like.
Ja, vielen Dank erstmal an Anja und an Katharina bis hierhin. Ihr bleibt bitte noch hier, Christian auch. Denn wir machen direkt nahtlos weiter mit den Fragen aus dem Publikum. Ja, hier vorne sehe ich zwei Fragen.
Hallo, mein Name ist Luca und ich hätte eine Frage bezüglich der Neugeborenen im Gazastreifen. Wie sind da die Möglichkeiten zur Behandlung, wenn sie auch gegebenenfalls vielleicht mit Krankheiten auf die Welt kommen? Und gibt es Zugang zu Impfungen?
Das für mich vielleicht, ne? Also die positive Antwort als erstes: für Impfungen haben wir, das konnten wir anbieten, für Kinder vor allem. Die Neugeborenen, ja, die liegen mir sehr doll am Herzen. Und ich weiß nicht, ob ihr Fotos und Filme davon gesehen habt von Neugeborenen. Viele, viele Babys werden eben zu früh geboren im Gaza durch die Traumatisierung von den Frauen, durch diese Stresseinwirkungen, die sie haben. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja nur dieses eine Krankenhaus eigentlich, was auch Frühchen versorgen kann oder auch Kinder versorgen kann. Und die wissen tatsächlich eigentlich gar nicht mehr, was sie zuerst machen sollen. Und ihr habt eventuell diese Fotos gesehen, wo 3 bis 4 Babys in einem Inkubator und einem Wärmebett zusammenliegen und da tatsächlich um ihr Überleben kämpfen. Wir alle sind da dran, auch andere NGOs, um da zu unterstützen und zu helfen. Aber auch da wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein, die Versuchung. Und die Menschen vor Ort, die arbeiten wahnsinnig Tag und Nacht. Was ich da erlebt habe, das ist unglaublich. Also sie sind wirklich hinterher, um die alle irgendwie zu versorgen. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Viele von den Kindern, nicht nur Frühgeborene, auch andere Kranke, kommen wieder zurück, weil es eben so komplizierte Bedingungen sind. Es ist so hygienisch nicht da. Die Kinder kommen mit septisch zurück, die kommen unterernährt zurück. Also das ist ein riesengroßes, schwieriges Thema.
Da hinten noch eine Frage.
Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, ihr meintet ja auch vorher, ihr habt sehr hohe Anzahl an Local Staff, die dann auch für Ärzte ohne Grenzen tätig sind, besonders dann auch in Ländern wie Afghanistan, Jemen und auch, wie man ja gesehen hat, beim US-Rückzug aus Afghanistan, was dann mit den ganzen interpretierenden Leuten da passiert ist, dass die ja eigentlich im Stich gelassen wurden. Wie regelt Ärzte ohne Grenzen eben diesen großen Körper an Local Staff, um die vielleicht auch MHPSS, weil das sind ja auch sehr kräftezehrenden Arbeiten, die man da verrichten muss, besonders eben im medizinisch-klinischen Bereich. Wie wird da die mentale Gesundheit, auch wenn Ärzte ohne Grenzen jetzt abzieht, und was passiert mit dem ganzen Local Stuff?
Also vielen Dank. Ich höre da zwei Fragen. Ich fange vielleicht mal mit der letzten an. Zum einen, also wir bieten allen Mitarbeitenden psychologische Unterstützung an. Und das das kann für die Einzelpersonen, da gibt es Zugang über Hotlines, die halt übers Internet funktionieren, und der Zugang ist in jedem Projekt da, wo sich jeder selber einen Zugang, sozusagen sich Hilfe suchen kann. Wir haben aber auch gerade nach Zwischenfällen oder wenn, immer wieder proaktiv, ja, auch Reisen, Menschen mit dem Hintergrund, die da psychologisch unterstützen können, in die Projekte. Und in einigen Projektländern, wie zum Beispiel in Jemen, machen wir das sehr, sehr regelmäßig. Ja, dann ist es Teil fast wie eine klinische Supervision, einfach um da genau dieses Angebot niederschwellig und wirklich für alle zugänglich zu machen. Das ist nur in der Zeit, wo wir da sind. Und die zweite Frage, diese schweren Momente, wenn es dann wie in Afghanistan unsere Weiterarbeit nicht ermöglicht wird, ist natürlich eine Sorge um die Menschen, die mit uns vor Ort arbeiten. Wir sind da in allen Kontexten in sehr regem Austausch mit den Kolleginnen und besprechen, wie das für die am besten aussehen könnte, wenn wir gezwungen sind, unsere Arbeit einzustellen. Wir können in vielen Ländern halt keine generelle Ausreise anbieten, weil wir halt zum Beispiel nicht der deutsche Staat sind, sondern sehr wohl da auch Visa-Restriktionen etc. unterlegen sind, sodass wir da ganz klar sein müssen, dass wir da keine Versprechen machen können, dass eine Mitarbeit mit uns selbst im Extremfall dazu führen wird, dass da zum Beispiel eine Ausreise aus dem Land möglich ist. Wir kümmern uns aber soweit wir können um unsere Kolleginnen im Gazastreifen hat es dann zum Beispiel so ausgesehen, dass wir versucht haben, Unterkünfte zu finden, wo Mitarbeiter mit ihren Familien hin können. Das waren dann so Räume wie diese, ja, wo dann halt auf einmal 20, 30 Familien untergekommen sind. Wir haben dann diese Unterkünfte klar gekennzeichnet und mit allen am Konflikt Beteiligten gekennzeichnet und gesagt, hey, das sind Personal von Ärzte ohne Grenzen, das ist eine Einrichtung von uns. Wir haben dann nach Evakuierungsaufforderung versucht, mit Transport zu unterstützen, um zum Anfang gerade, also im November, Dezember, Personal und Familien in Richtung Rafah zu kommen. Und wir haben, um im Gazastreifen zu bleiben, letztendlich alle erstmal freigestellt von ihrer Arbeit und erstmal davon entbunden, ihr müsst nicht arbeiten, sondern ihr könnt euch um eure Familien und eure Bedürfnisse kümmern. Ihr wisst am besten, was ihr machen könnt und was nicht. Und wenn ihr denkt, dass wir euch unterstützen können, dann kommt bitte auf uns zu und dann versuchen wir das. Und das ist da ganz wichtig, total ehrlich zu sein, dass wir machen keine falschen Versprechungen, sondern sind ganz klar in vielen Ländern bei der Einstellung, was können wir anbieten und was, wo sind uns da die Hände gebunden? In vielen Kontexten und Ländern haben wir extrem wenig Möglichkeiten, uns auch schützend vor unser Personal und deren Familien zu stellen.
Wird sich das jemals ändern, glaubst du? Oder ist das naiv und utopisch zu denken, dass, also die haben mitgearbeitet und dann lässt man sie sozusagen zurück und muss dann irgendwie etwas anbieten, wovon man weiß, dass es eigentlich auch nicht ausreicht, ne? Also.
Na, also aus meiner Erfahrung heraus ist es einfach so, dass wir da einfach schon viel besser geworden sind. Also wenn ich mich an meine ersten Einsätze zurück erinnere, dann kommt da viel Charme auch, ja? Und ich glaube, dass wir uns da wirklich weiterentwickelt haben. Und ich glaube, dass was sich am meisten verändert, ist erstmal eine ganz klare Ehrlichkeit. Wir können halt in vielen Kontexten nicht schützen und die Diskussion, die muss halt früh stattfinden, ja, und wenn jetzt Kolleginnen sagen, hey, mit eurer Anwesenheit sorgt ihr dafür, dass wir gefährdet sind, dann ist es ein Moment, wo wir
dann die Anwesenheit
auch in Frage stellen müssen. Genau, und es ist so ein bisschen in Gaza dann, wenn sie sagen, okay, ihr seid freigestellt, wir bezahlen weiter eure Gehälter, das können wir auf alle Fälle machen, verbietet uns keiner, weiter Gehälter zu zahlen, aber wir erwarten nicht, dass ihr arbeiten kommt, kümmert euch um eure Familien, wenn ihr weiterarbeiten wollt, hier sind die Instrumentarien dazu. Und wir wissen, dass wir das nicht koordinieren können. Gerade dann, ja, im Oktober, November, Dezember, es gab keine Möglichkeit für uns, die Arbeit zu koordinieren. Und viele von den Kolleginnen haben ihre Familien genommen und versucht, in die vermeintliche Sicherheit zu gehen. Viele sind aus verschiedensten Gründen auch dort geblieben und haben weiter in den existierenden Gesundheitseinrichtungen gearbeitet, ohne von uns koordiniert zu werden. Ja, und diese selber entscheiden, was ist für mich, was möchte ich als Individuum und für in dem Kontext, in dem ich lebe. Ich glaube, diese da waren wir nicht, also in der Vergangenheit lange nicht so gut, das zu ermöglichen als Organisation dann.
Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es sich verbessert. Für mich ist das auch so ein persönliches Anliegen. Vor 30 Jahren im Genozid, meine Mutter hat früher auch für eine Nichtregierungsorganisation gearbeitet und ihre Kollegen wurden evakuiert und damals sogar wirklich die Haustiere und wir nicht. Also die lokalen Mitarbeitenden und ihre Familien wurden einfach zum Sterben dagelassen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall den Kollegen schwer gefallen ist, aber ich denke, so 30 Jahre später, bei jedem Konflikt ist es ja immer das Gleiche. Diese Frage müssen wir irgendwie anders lösen, weil ich glaube, dass damit ist es halt nicht getan. Darum freue ich mich, dass du die Frage gestellt hast und dass du auch da so ehrlich antwortest. Wir müssen mit Blick auf die Uhr diese Online-Frage stellen, weil ich würde es mir nicht verzeihen, wenn ich die jetzt unterschlage. Schlägt aber auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe und zwar wie ihr sozusagen mit schweren Schicksalsschlägen umgeht, beziehungsweise wie ihr einfach die mentale Gesundheit pflegt nach so einem Einsatz oder vielleicht auch vor so einem Einsatz. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Schlussfrage.
Wir sind immer ein Team da und auch das ist so, also wirklich ein tolles Zusammenarbeiten, weil wir ja in so einem Team sind, die alle für das Gleiche da sind und da gibt's auch kein Hierarchiegerangel, also das wünscht man sich in Deutschland, das sieht man mal. Also wir arbeiten alle irgendwie wirklich zusammen an einem, also wir arbeiten alle für die Menschen da und wir sind immer, deshalb auch immer involviert in diese ganzen Geschichten und sind immer füreinander da und fangen uns gegenseitig tatsächlich auf und dann hat jeder so seine eigene Strategie, von einer macht Workout, der andere Yoga, der andere redet, der andere guckt irgendwas. Also das ist so dieses Tägliche, glaube ich. Und wenn man zurückkommt, wir haben, was Christian schon erwähnt hat, wir haben psychologische Unterstützung, wenn wir die brauchen. Die können wir jederzeit in Anspruch nehmen. Und ja, manchmal ist es auch einfach dieses, wie wir heute drüber reden.
Ja, sehr schön. Dann haben wir ein kleines bisschen was Hoffnungsvolles gefunden, an dem wir uns klammern können. Ich persönlich ziehe da sehr viel daraus, dass so eine Veranstaltung wie heute mit einem solchen Thema ausgebucht ist, dass da so ein reges Interesse besteht und dass auch, ich klinge jetzt sehr alt, so alt bin ich nicht, aber dass auch sehr viele junge Leute gekommen sind, freut mich wirklich besonders. Wir müssen aber leider zum Schluss kommen, das sage ich jetzt schon seit 10 Minuten, tut mir leid. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, bei Anja, bei Katharina, bei Christian. Danke für eure Perspektiven, für den lebendigen Austausch, aber auch vor allem wirklich für die Arbeit, die ihr, die wichtige und wertvolle Arbeit, die ihr überall leistet. Danke an die Organisierenden des Podcasts, danke an die Technik, danke auch an all jene bei Ärzte ohne Grenzen, die sozusagen diese Arbeit im Hintergrund gemacht haben, dass diese Veranstaltung heute, wie ich finde, ein Erfolg war. Danke euch für eure tollen Fragen und für eure Geduld. Das war jetzt unser erster Live-Podcast, hoffentlich nicht der letzte. Danke, dass ihr alles, was so ein bisschen geruckelt hat, noch mit Geduld ertragen habt. Die nächste Veranstaltung wird dann dafür umso besser, glaube ich.
Ja, ich fand es total super. Vielen Dank, dass alle hier waren. Und Feedback und Anregungen, wie immer, gerne auch per E-Mail, die in den Shownotes verlinkt ist. Ansonsten vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.
Das war der Mitschnitt des Notaufnahme-Live-Podcast-Events Frauengesundheit darf kein Luxus sein vom 7. Mai 2024, aufgezeichnet im Refugio Berlin. Schreibt uns gern, zu welchem Thema ihr euch eine weitere Live-Folge vor Publikum wünscht und, falls ihr es noch nicht getan habt, folgt der Notaufnahme gerne bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Weitere Infos und einen Link zum Video dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Christian Conradi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung der Veranstaltung: Annika Fiegehen, Anna Hallmann, Sebastian Bär, Clara Schneider und Valeska Cordier. SprecherInnen: Valeska Cordier, Clara Schneider und Florence Olyk.